Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und ich habe heute zwei sportlich eloquente Gäste an meiner Seite. Einmal mein Kollege Lars Wiechert.
Moin Jan, hallo.
Und einmal Stefan Kramer. Moin Stefan.
Moin Jan, sei gegrüßt und vielen Dank für die Einladung.
Ihr seid hier im Podcast, weil ihr ein großes sportliches Ziel habt. Ihr wollt in ein paar Tagen ist es ja schon soweit, da macht ihr ein sogenanntes Double Everesting auf der Triathlon-Langdistanz. 3,8 Kilometer schwimmen, es geht ganz normal los, 180 Kilometer Radfahren, aber mit 8848 Höhenmetern, wie man das kennt vom Everesting. Und das Ganze wollt ihr dann beim Marathon auch machen.
So ist der Plan, genau. Ob es dann am Ende auch so vollzogen wird, mal schauen. Genau, aber wie du sagst eben, wir versuchen über die Langdistanz-Distanz eben das doppelte Everesting oder das doppelte Everesting mit einzubauen. Dabei muss man sagen, das Everesting, es gibt ja so gewisse Regularien fürs Everesting, dass wenn man da dem ganz offiziell folgen will, dann muss man sich einfach irgendwie einen Anstieg suchen und den so oft hoch und runter fahren oder laufen, bis man eben die Höhenmeter absolviert hat. Das werden wir auch machen. Und beim Fahrradfahren ist es so, dass man eben auch runterfahren muss. Beim Laufen gibt es die Variante, dass man nur hochläuft und runterfährt. Da gibt es ja auch einige Events. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel gab es jetzt gerade eins. Das wird dann so organisiert, dass alle immer mit der Gondel runterfahren können. Bei uns wird es so sein, dass wir auch nur hochlaufen, damit wir einfach muskulär nicht ganz so viel Schaden nehmen. Und man muss dazu sagen, wenn man beim Runterlaufen die Kilometer auch noch mitrechnet, dann müssten wir die 8848 Höhenmeter ja auf 21 Kilometer aufteilen und so einen Anstieg habe ich in Europa nicht gefunden.
Und der aktuelle Anstieg ist schon schlimm genug. Also für die Zuhörer, man läuft eigentlich quasi eine Skipiste wieder hoch, die sonst im Winter runtergefahren wird, sonst kommt man ja auch kaum auf die 20% Steigung. Es gibt Abschnitte, die sind fast 40%. Es wird, glaube ich, also eher nachher so eine Bergwanderung hinten raus.
Das glaube ich. Es ist natürlich trotzdem noch eine Triathlon-Langdistanz. Ihr beide habt auch schon Langdistanz-Erfahrung. Vielleicht könnt ihr beide noch mal so ein bisschen was zu eurem sportlichen Background auch sagen.
Ja, wer mich nicht kennt, ich habe 2021 erst mit dem Triathlon angefangen, direkt mit der Langdistanz hier in Hamburg. Und würde behaupten, dass ich auch eher auf Mittel- und Langdistanzen unterwegs bin. Jetzt seit vergangenem Jahr oder seit vor 2 Jahren habe ich dann meine erste olympische Distanz gemacht. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich auf die kürzere Distanz gewechselt bin. Aber dadurch bin ich doch eher so der ausdaueraffine Sportler und auf Länge getrimmt. Aber so in dem Rahmen, wie wir jetzt wahrscheinlich gleich noch besprechen werden, auf die Länge, bin ich auch nicht direkt getrimmt oder nicht trainiert. Aber deshalb ist schon eher so die Mittel- und Langdistanz mein Ziel. Und jetzt seit vergangenem Jahr bin ich auch wieder der offizielle Rekordhalter oder inoffizielle, wie man es auch immer sehen will, für die schnellste Langdistanzzeit eines Age-Groupers, also eines Nicht-Profis. Aber das ist eher nicht so ganz das, womit ich mich identifiziere. Ich bin eigentlich eher so der leidenschaftliche Mittel- und Langdistanzathlet mit viel Spaß bei der Sache.
Aber erwähnen wolltest du es trotzdem nochmal, ja.
Das darf man ruhig mal erwähnen.
Übrigens. Übrigens.
Jan hat gerade mir den Blick so zugeworfen und meinte, erzähl es jetzt
Junge,
bitte.
Haus raus.
Genau.
Wir wollen es alle nochmal.
Also ich habe den Blick nicht gesehen, aber ich finde es trotzdem schön, dass du das hier nochmal erwähnt hast. Ja, also nee, ganz so viel kann ich hier nicht vorweisen, zumindest nicht was Rekorde angeht. Dafür habe ich eine Langdistanz mehr als Lars, weil wenn es mal wieder um Vergleiche gehen sollte, was es nicht tut, denn das ist ja hier eine freundschaftliche, ein freundschaftliches Zusammenkommen. Und bei mir ist es so, ich habe ein bisschen vor Lars angefangen mit der Langdistanz, habe jahrelang Fußball gespielt und dann irgendwann braucht man mal eine neue Sportart, damit man die Knochen noch länger verwenden kann. Wie wir jetzt gerade wieder in den letzten Wochen gesehen haben, sind Verletzungen ja auch nicht vor den Profis fernzuhalten. Und wir haben uns in der Vorbereitung zum Ironman Hamburg 2021 kennengelernt. Lars und ich, wir hatten zu der Zeit den gleichen Trainer und haben dann den Ironman Hamburg zusammen gemacht. Ein bisschen unterschiedlicher Rennverlauf, wie wir alle wissen. Und 22 haben wir uns beide für den Ironman Hawaii qualifiziert. Ich in Thun und du in Hamburg. Und sind dann zusammen, durften dann zusammen nach Hawaii reisen, hatten da eine Menge Spaß, auch eine Menge Schmerzen, aber auch eine Menge Spaß. Und dann entstand so ein bisschen so diese Reise-Buddy-Story hier, die wir die letzten Jahre gelebt und sehr genossen haben. Und dann ging es weiter so nach Hawaii, haben wir uns gefragt, so was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen paar Rennen gemacht. Was kommt denn so als nächstes? Und dann kam Lars mit der Norseman-Idee, die dann 23 anstand und für die wir beide glücklicherweise uns, du würdest sagen, qualifiziert. Ich würde sagen, beworben haben haben dann 23 Norseman gemacht, durften nicht auf den Berg, ja, auf den Mount Goaster und haben dann quasi den Veranstalter gezwungen, nicht den Veranstalter, sondern haben dann quasi nochmal gebeten, dass wir 24 zumindest den Berg noch hochkommen dürfen. Und das war dann die Initialzündung für die Idee, die wir jetzt haben, weil wir uns im Nachgang gefragt haben, was machen wir jetzt? Ist ja leider, it escalated quickly, sagt man. Ne? Es ist dann, hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, das Thema, und haben uns gefragt, was können wir eigentlich mal machen, was wirklich noch niemand gemacht hat.
Wobei es sich ja irgendwie so ein bisschen entwickelt hat, so habe ich immer den Eindruck, oder so habe ich es noch in Erinnerung. Wir haben uns zusammengesetzt und, oder nicht zusammengesetzt, sondern wir haben mal telefoniert und meinten hier, wie sieht denn die Saisonplanung aus, was wollen wir denn machen? Und dann hat jeder so gesagt, welche Rennen eventuell anstehen, was man machen könnte, eventuell Nizza-Qualifikation oder ob man 73 WM Marbella macht. Und dann kam Stefan aber so um die Ecke, ja, mir fehlt irgendwie so ein Abenteuer. Und dann kamen wir irgendwie so auf die Idee, ja, lass doch ein Everesting machen. Ich meine, während der Corona-Zeit war so das Everesting ja wirklich richtig hoch im Kurs. Aber ich habe noch nie selbst irgendwie ein Everesting gemacht, Stefan auch nicht. Und es gab mal in der Schweiz eine Langdistanz, die hieß Triverest. Da hat man innerhalb der Langdistanz fürs Radfahren und Laufen zusammen eben die Höhenmeter vom Everest gemacht. Und das war dann so, glaube ich, der Punkt, wo Stefan gesagt hat, als ich meinte, wir könnten auch sowas irgendwie alleine organisieren, dass er das direkt unterschrieben hat. Und Stefan ist dann die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir uns einfach eine Langdistanz suchen oder eine Strecke suchen, wo wir eben einmal die Everest-Distanz absolvieren, ohne ein offizielles Everesting zu machen, weil wir dann halt irgendwie einen Rundkurs machen oder so. Ich bin aber direkt davon ausgegangen, dass wenn wir schon mal so ein Abenteuer machen, dass man dann ja auch gleichzeitig fürs Radfahren und Laufen das machen kann. Was soll ich mich dann nochmal ein zweites Mal quälen, wenn ich das bei einmal lange machen kann, so ungefähr. Und so in der Unwissenheit haben wir dann, glaube ich, so 2,5 Monate gelebt. Stefan hat immer vom Triverest in dem Sinne gesprochen. Ich habe die ganze Zeit vom Double Everesting gesprochen. Und irgendwann, als ich meinte, wir sollten mal so ein bisschen konkretisieren, was wir planen und wann wir denn Zeit hätten, hat sich herausgestellt, wir haben eigentlich die letzten Monate komplett aneinander vorbeigesprochen.
Bis auf also das, wie auch in der richtigen Beziehung.
Der einzig gemeinsame Nenner war letztendlich die Langdistanz, die wir machen wollten. Und am Ende ist jetzt hier halt daraus entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen es eben mal versuchen, für im Triathlon in so einer Langdistanz für beide Disziplinen die Höhenmeter als Everesting zu absolvieren.
Musstest du dich dann noch überzeugen lassen, dass du das auch wirklich machen willst, Stefan?
Ja, das Problem war, ich hatte ja schon dreimal unterschrieben quasi und jetzt konnte ich natürlich nur noch schwer wieder zurückrudern. Man muss aber auch noch mal dazu sagen, dass auch wirklich nur Lars Wiechert davon ausgehen könnte, dass man das doppelt initiiert. Aber am Ende des Tages habe ich mich insofern überzeugen lassen, dass es das andere ja schon gab. Mhm. Damit ist es ja, wäre es dann ja nichts mehr Herausragendes gewesen. Das heißt, wenn es das schon in einem Eventformat gibt, ist ja dann keine besondere Leistung. Ist immer noch, Entschuldigung, das muss man auch nochmal ein bisschen relativieren, das ist hier immer noch wirklich ein verrücktes Unterfangen. Und wir haben beide auch noch keine Ahnung, wie und in welcher Zeit und ob überhaupt das zu Ende zu bringen ist. Ich denke, dieses Vorhaben ist klar und es wird auch zu Ende gebracht, wenn uns nicht ein Bein abfällt auf dem Weg dahin. Aber es ist natürlich eine unfassbare Aufgabe und gerade, hatte ich gestern schon noch mit jemand anders darüber gesprochen, gerade auch so dieses in der Nacht, wir haben beide noch nie Sport länger als, würde man sagen, 13 Stunden vielleicht am Stück gemacht. Mhm. Und das jetzt in die Nacht zu verlängern, über die Nacht hinaus, das heißt wirklich auch sich die Nacht über da diesen Berg hoch zu quälen, da hat noch keiner von uns wirklich eine Ahnung, was dann passiert.
Ja. Und das ist ja auch ein offizieller Weltrekordversuch, also der ist auch offiziell bei Guinness World Records angemeldet, richtig?
Also er ist angemeldet, wir sind da immer noch in Diskussionen mit Guinness, muss man sagen. Da gibt es dann, es ist doch nicht so leicht, dass man einfach sagt, hier, man macht was Neues und möchte das als Weltrekord haben. Da sind wir schon seit gut 3 Monaten mit denen in Diskussion, aber letztendlich ist es schon so das Ziel, auch wenn sie es nicht anerkennen. Wir haben im Internet jetzt quasi noch niemanden gesehen, der die echten Langdistanzkilometer mit den Höhenmetern absolviert hat. Es gibt jemanden, der das in noch viel, viel längeren Format gemacht hat. Ich glaube, Jonas Deichmann kommt auch auf mehr Höhenmeter, aber eben nicht in der normalen Langdistanz. Von daher wäre das halt wirklich so in Anführungsstrichen die Pioniersleistung für die Langdistanz. Da müssen wir mal gucken, in welche Richtung sich da Guinness dann noch lenken lässt.
Und wie war das jetzt für euch, irgendwie den perfekten Ort zu finden, wo das Ganze durchgeführt werden kann? Weil du hast schon gesagt, es gibt jetzt keinen Anstieg, der genau 42,2 Kilometer lang ist mit 8.848 Höhenmetern. Also wie seid ihr da auch vorgegangen bei der Location-Auswahl?
Ja, also in der neuesten Zeit ganz einfach erstmal mit ChatGPT einen guten Prompt geschrieben und reingeschaut. Da ist es aber schon so, dass ChatGPT da wirklich nicht so den Überblick darüber hat, wo welche Anstiege sind. Kennt natürlich ein paar Anstiege und kann da eben irgendwie so ein bisschen die Region geben. Aber letztendlich so, was dann so dieses gesamte dieses Gesamtwerk von der Langdistanz anging, fand ich, kam da auf jeden Fall nichts Brauchbares rüber. Und wir hatten dann erst überlegt, ob wir in Richtung Berchtesgadener Land gehen. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen. Aber das große Problem ist wirklich, dass die Lauf- und Radstrecke häufig zu weit auseinander liegt. Also selbst wenn es irgendwie mal Wanderwege gibt oder so, dann schafft man es nicht mit den Höhenmetern auf die Distanz. Und dann war es wirklich so, dass wir so ich immer diesen Radius immer weitergezogen habe. Wir hatten dann, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir hatten auf jeden Fall noch eine andere Möglichkeit. Und da war das große Problem, dass man hätte im Schwimmbad schwimmen müssen. Mhm. Also im Freibad. Und irgendwie war für uns beide gleich klar, dann muss es halt schon auch irgendwie in einem See sein. Und dann bin ich so dieses Tal weiter runtergegangen und habe immer weiter gesucht. Und irgendwann im Ötztal habe ich gesehen, okay, da gibt es einen See. Lass mal von diesem See ausgehen. Und habe dann ja da um den Piburger See rum einfach mal so die Anstiege abgesammelt, was es da so gibt. Und da gibt es eben genau gegenüber vom Piburger See, man kann sich das vorstellen, letztendlich ist es ein Tal. Auf der einen Seite ist ein Anstieg, wo der See ist, und auf der anderen Seite ist so dieses gesamte Skigebiet. Und bei diesem Skigebiet gibt es eben einmal von der Acherkogelbahn, so heißt diese Gondel, gibt es eben einen Wanderweg nach oben bis zur Bielefelder Alm. Das sind knapp 6 Kilometer mit 1200 Höhenmeter. Und etwas, weiß nicht, 500 Meter davon.
Wie sich das schon anhört, ne?
Jedes Mal, wenn ich das erzähle und dann man wirklich diese Zahlen benennt, denkt man so, haben wir uns das wirklich vorgenommen? Ja. Und so, wie geht das überhaupt?
Und halt so, letztendlich, diese Wanderstrecke ist so ein bisschen rechts von der Acherkogel, also von der Bergbahn. Und auf der linken Seite, direkt vom Dorfkreisverkehr ausgehend Richtung Kügtai, fängt die Radstrecke an. Und weiß nicht, man fährt, glaube ich, so einen knappen Kilometer auf der Hauptstraße Richtung Kütai, und dann gibt es so einen Anwohnerweg, würde ich mal sagen, Richtung der Mittelstation. Das sind dann 6 Kilometer mit 600 Höhenmeter, und damit hat man wirklich alles im Rahmen von, weiß nicht, 2 Kilometern Umkreis, hast du wirklich da die perfektesten Bedingungen und kannst da so eine verrückte Aktion durchführen.
Gab noch eine Alternative quasi kurz oder in der Nähe, die man auch hätte nutzen können. Da haben wir uns aber nachher dagegen entschieden, weil doch einiges an Verkehr los war. Und wir davon ausgehen, wenn wir spätestens nach dem 10. Mal hochfahren, vielleicht die Konzentration nicht mehr so toll ist, nimmt man natürlich lieber einen Anstieg, an dem fast nichts ist. Und den wir jetzt gefunden haben, der ist insofern perfekt. Da sind, glaube ich, 5, so viel man sie kennt, österreichische Berghütten, sage ich mal, ne? So Landwirtschaft. Und da stören wir keinen, und da können wir in Ruhe hoch und wieder runterfahren und endet in der Sackgasse. Das heißt, da kommen auch, wenn nur Anwohner runter, den einzigen Verkehr, den wir da gesehen haben, als wir die Testfahrt gemacht haben, waren Pferde gespannt mit einem Stahlgerüst, Ackerflug. Das kriegen wir, glaube ich, geregelt.
Das glaube ich auch. Also, du hast es gerade gesagt, ihr wart schon da und habt die Strecken einmal ausgecheckt. Wie seid ihr da so zurechtgekommen?
Ich würde sagen, ziemlich gut. Bei mir war es eine Woche nach dem Ironman Hamburg. Deswegen war ich jetzt nicht so wahnsinnig euphorisch, das zu wiederholen. Habe mich natürlich extrem hochgequält, da die Anstiege, weil einfach die Muskulatur noch gut durch war von der Woche davor. Aber es ging terminlich nicht anders, deswegen mussten wir das machen. Also das war meine Active Recovery, wie man das heutzutage sagt. Deswegen kam es mir natürlich wesentlich anstrengender vor, wahrscheinlich als Lars. Sowieso wird es immer bei allen Sachen so sein, aber in dem Falle noch ein bisschen anstrengender. Waren auch noch ein, zwei Leute mit, die auch den Anstieg mitgemacht haben. Und es war zumindest das Fazit machbar. Also wie oft? Fragezeichen, aber machbar. Und die, nur dass relativ klar war, dass die Laufstrecke schon schwer zu orientieren ist, weil es so ein bisschen zickzack geht und auch so keine richtigen Markierungspunkte. Mhm. Die werden wir aber setzen dann in der Vorbereitung und da uns auch noch Markierungen und nachts natürlich auch Beleuchtung setzen, ja, in Form von solchen Knicklichtern, dass man da nicht falsch abbiegt, weil das sieht natürlich alles gleich aus auf so einem Weg hoch. Aber auf der Radstrecke, das war eigentlich relativ gut machbar. Wir sind nur zu dem Schluss gekommen, dass wir auch viel entspannter hochfahren müssen, als wir es dann in der Erstaktion gemacht haben, weil die Wattwerte deutlich zu hoch waren, um das jetzt den ganzen Tag zu machen. Ja.
Ich meine, das Lustige ist, wie blauäugig wir da eigentlich rangegangen sind. Wir sind auf der Laufstrecke und der Start geht los an der Talstation von der Gondel und wir haben das zu dritt, sind wir da losgegangen und man läuft so vom Parkplatz hoch, das ist schon erstmal steil, da sind wir so hochgelaufen und dann läuft man so den Wanderweg los und der hatte dann schon eine gewisse Steigung, aber immer noch so, dass man ja joggen kann. Also sind wir da so losgejoggt, kurze Zeit später geht es halt hart links vom Wanderweg ab oder von diesem Bergweg ab. Und dann geht es nur noch traillastig hoch. Ab da an war nichts mehr mit Joggen, aber da kann man mal sehen, wie blauäugig man da wirklich rangegangen ist. Von daher war es wirklich eine sehr gute Sache, überhaupt mal so dieses Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt 22% Steigung bedeuten. Also, dass da nichts mehr mit Joggen ist, sondern dass schnelles Wandern ist. Ich habe jetzt auch mit Max Rahm, Ultraläufer und Trailrunner, der hat jetzt gerade das Zugspitz Ultra über die 80 Kilometer gewonnen, gesprochen. Und mit Paul Goy, das ist einer, der hat so Ultraläufe gemacht wie von Garmisch-Partenkirchen zum Gardasee und das alles über Trail. Und mit denen habe ich mal gesprochen und die meinen auch, ja, bergauf ist es schnelles Wandern. Und ihr habt ihr Stöcke benutzt? Ich meine so, nee, Stöcke haben wir nicht benutzt.
Brauchen wir das?
Ja, die müsst ihr euch auf jeden Fall besorgen. Also haben wir uns jetzt erstmal Stöcke besorgt und werden dann uns da so ein bisschen unterstützen. Beide haben aber uns versichert, dass es auf jeden Fall für uns die beste Wahl ist, dass es nur bergauf geht, weil das muskulär definitiv nochmal ein anderer Schnack wäre, wenn es runtergeht. Ja.
Das war aber auch Bedingung, als Lars dann die aufstockte, was die Höhenmeter angeht. Als ich gesagt habe, ich habe vorletztes Jahr den Rennsteiglauf gemacht aus so einem 75 Kilometer, 1800 Höhenmeter waren das. Und das absolut Schlimmste war nicht die Länge, die schon auch brutal ist, sondern runterlaufen. Du kannst nachher wirklich keinen Schritt mehr von den anderen, ja, von den anderen setzen. Und das muss man unbedingt vermeiden, wenn es jetzt in so einer Aktion geht. Natürlich, wenn wir nur das machen würden, könnte man das überlegen. Aber es ist unfassbar, wie die Muskulatur darauf reagiert. Und selbst die guten Läufer sagen, runter ist nachher die Hölle. Und das können wir nicht machen. Es gibt sogar so ein kleines Stück, wo wir gesagt haben, da selbst da müssen wir gucken, wie wir das machen, weil das sind auch nur so ein paar hundert Meter. Aber wenn man natürlich 7, 8 Mal ein paar hundert Meter runterläuft, das kann nachher auch zu einer recht starken Ermüdung führen.
Das stimmt. Wie sieht denn eure Vorbereitung für das ganze Projekt aus? Unterscheidet sich das irgendwie von einer normalen Langdistanzvorbereitung? Wie habt ihr Höhenmeter in euer Training integriert? Ist ja gerade in Hamburg jetzt vielleicht nicht die einfachste.
Also ich habe jetzt seit 2 Wochen angefangen mit Gummibärchen essen, damit das Carbo-Loading richtig funktioniert. Nein, letztendlich habe ich es jetzt nicht irgendwie anders angefangen. Also es ist wirklich so, dass ich hoffe, dass diese Grundfitness, die wir einfach mitbringen, da wirklich für ausreicht. Es hätte natürlich jetzt irgendwie noch sein können, dass man noch mehr Höhenmeter sammelt, nochmal irgendwie in Harz fährt, was hier um die Ecke wäre. Aber da ist zeitlich einfach das wirklich überhaupt nicht machbar. Und letztendlich haben wir mit der Ironman WM Nizza dabei da auch nochmal irgendwie einen anderen Wettkampf dieses Jahr noch vor der Brust. Deshalb war es jetzt irgendwie spezifisch für dieses Projekt vorbereiten irgendwie nicht möglich. Und ein Stairmaster habe ich auch nicht zu Hause, um da irgendwie nochmal richtig den Po zu trainieren. Von daher hoffe ich, dass es wirklich bei mir so über die Grundfitness geht. Und ich glaube, Stefan ist ähnlich unterwegs. Also
ja, ich habe nur Po trainiert eigentlich jetzt die ganze letzte Woche. Hätte ich dir auch empfohlen. Ich habe dir jetzt auch gesagt, dass es wichtig sein wird. Aber gut, musst du selber wissen. Ich habe noch so ein paar Hügelläufe gemacht schon. Mhm. Aber jetzt, wie Lars eben schon sagte, da wird kein Hügellauf in dem konventionellen Sinne stattfinden. Und man kann jetzt auch in wenigen Wochen nicht die Muskulatur verändern an einem Körper, der auf flaches Land ausgelegt ist. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Was ich schon gemacht habe, auch so ein bisschen, wir haben Physiotherapeuten in unserem Triathlon-Team, der schon nochmal gesagt hat, man sollte Stabilisierungsfokus legen, auch wirklich nochmal die Core-Muskulatur aufzubauen. Das habe ich schon die letzten Wochen nochmal ein bisschen intensiver gemacht. Habe ich aber sowieso über das ganze Jahr schon ein bisschen extremer aufgebaut, weil es bei mir da auch einige Defizite gab, fand ich. Und das merkt man schon, weil das, was nachher wirklich ermüden wird, und das haben wir schon an den wenigen Anstiegen gemerkt, die wir da gemacht haben, ist so der untere Rücken. Du fährst halt auch anders Rad, weil hochfahren ist nicht wie, wir liegen ja auf keinem Aero-Lenker, sondern wir fahren ja wirklich in aufrechter Position da diese Berge hoch. Das war eine andere Belastung, Druckbelastung auf den unteren Rücken. Und beim Laufen natürlich das Gleiche, plus Bauchmuskulatur und diese Ausgleichsbewegung, die man macht im Trail, ist natürlich auch nochmal ganz was anderes, weil du hast viel mehr Muskulatur involviert als auf Carbon-Schuhen um die Alster.
Das stimmt. Du hast das Rad angesprochen, mit welchem Setup seid ihr denn so unterwegs? Habt ihr da noch bei der Übersetzung irgendwas geschraubt? Und ich gehe davon aus, ihr fahrt mit normalen Rennrädern.
Genau, normale Rennräder, da haben wir welche gestellt bekommen, sodass wir da möglichst leichtes Setup haben. Ich habe auch selber gar kein Rennrad wirklich, sondern nur so einen alten Hobel, der auf der Rolle steht. Deswegen war das auf jeden Fall ganz gut, dass wir da einmal die Unterstützung für bekommen. Genau, und da ist die Übersetzung einfach mit einer Compact Plus, also schon eine möglichst kleine Kassette oder kleinen Ritzen vorne, hinten auch eine große Kassette, sodass wir da hoffentlich über den leichten Gang gute Trittfrequenz bekommen und dann das einfach den Berg hochbringen.
Wie ist das so logistisch? Wie läuft das Ganze ab? Also auch mit Verpflegung, Material, die Bergabfahrt beim Laufen habt ihr angesprochen. Wie löst ihr das alles oder wie habt ihr das geplant?
Wir gucken uns jetzt hier so ganz beschämt.
Wir haben gar nichts geplant, wir machen das einfach.
Letztendlich genau. Also man muss sagen, fürs Radfahren ist echt top. Man fährt halt erst diese Hauptstraße so ein Stückchen hoch, biegt dann auf diesen Feldweg ab oder auf diesen Anwohnerweg und da gibt es einen Parkplatz. Da werden wir uns ein Auto oder ein Zelt auf jeden Fall hinstellen, so haben wir es gesagt. Da wird die Verpflegung hingestellt. Dadurch, dass man den Anstieg immer wieder hoch und runter fährt, ist das Gute, dass wir halt nicht die gesamte Verpflegung für 15 Stunden oder was wir brauchen am Rad haben müssen, sondern wir müssen beim Fahrradfahren wirklich immer nur von Stunde zu Stunde denken. Da werden wir uns auf jeden Fall richtig immer mit Kohlenhydraten eindecken, sodass wir immer so diese knappe Stunde abgedeckt haben. Und dann können wir da am Auto die Flaschen immer wieder tauschen. Wenn es Richtung der Bergbahn geht, beziehungsweise zum Laufen, wird es so sein, dass wir aktuell damit planen, irgendwie gegen 21 Uhr in die zweite Wechselzone zu kommen.
Wann ist Start?
Das klingt auch schon.
Ja, da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen, aber Start wird wahrscheinlich so zwischen 5:30 und 6 Uhr sein. Okay. Und dann ist am 21 Uhr erreichen wir die Wechselzone. Da hatten wir auch gesagt, dass wir beim Wechsel, man sagt ja immer, man kann das Rennen da nicht gewinnen, aber verlieren. Von daher wird da auf jeden Fall der Fokus drauf gesetzt, dass wir da
Hauptsache schneller Wechsel.
Hauptsache schneller Wechsel, genau. Dass wir da auf jeden Fall zügig durchkommen. Und dadurch, dass wir in der Nacht nicht die Erlaubnis bekommen haben, dass wir die Bergbahn benutzen dürfen, was auch verständlich ist, ist es so, dass wir ein Auto haben, was uns dann nachts immer runterfährt. Letztendlich müssen wir nur knappe 8-mal oder 8,5-mal den Berg hoch. Ich denke mal, wir können grob 3-4-mal auf das Auto setzen. Und ab 8 Uhr wird es so sein, dass die Bergbahn öffnet für die Bergbahnarbeiter. Und da haben wir die Erlaubnis bekommen, dass wenn die Bergbahnarbeiter die Bergbahn benutzen, wir auch schon mit rein dürfen. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt an, ab 8 Uhr morgens, werden wir auf jeden Fall die Bergbahn auch zum Runterfahren benutzen dürfen.
So der Plan, genau, dass das Auto, was oben dann wahrscheinlich zum Einsatz kommt, wird, ist vom Tourismusverband. Hm. Die haben auch E-Autos dort oben. Also wir wollten da jetzt nicht mit dem Ford Ram da auflaufen, sondern werden wahrscheinlich von denen also dann schon Fahrzeuge nutzen, die da vor Ort sind.
Wie ist es mit Support? Wer ist alles noch so von euch auch irgendwie als Begleitung am Start?
Ja, es ist schon ein recht großes Team, muss man sagen. Wir werden es ja auch filmisch begleiten, so ähnlich wie den Norseman-Film, dass man da vielleicht so ein bisschen was mit hat und da vielleicht auch selbst irgendwie so eine gewisse Motivation mit rausziehen kann. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass auch ein Kumpel von uns, Daniel Grobmeier, wird da wahrscheinlich auch so ein bisschen ein paar Anstiege mit hoch und runter fahren und laufen. Der wird auf jeden Fall da so der Support um uns herum sein. Und dann wird es eventuell so sein, dass immer mal wieder irgendwelche Athleten da vorbeikommen und dazu kommen und sich das angucken. Aber ansonsten wird, glaube ich, so der hauptsächliche Support sich darum drehen, dass eben der eine Physio da ist, wenn es Probleme gibt, dass der mitmacht. Und sonst, dass eben halt wirklich die Kohlenhydrate angereicht werden, das Essen fertig ist und wir dann da wirklich drumherum nicht mehr groß Zeit verlieren zu dem, was wir sonst sportlich da irgendwie vorhaben.
Aber ich glaube, insgesamt sind es dann auch schon wahrscheinlich so an die 10 bis 12 Leute, weil wir können natürlich auch von keinem verlangen, dass er da auch die prognostizierten sag's 25 bis 30. Ich sag, also ich sage immer 25 bis 30 Stunden, so, in dem, ja. so wird so ein Zielkorridor sein, kann wenn in, im optimalen Verlauf in dem unteren Segment liegen, aber Tendenz geht wahrscheinlich eher zu 30 Stunden und du kannst natürlich von keinem Support auch verlangen, der nicht unter Adrenalin steht, das kannst du nicht alles mit Koffein lösen,
ja.
Da verlangen, dass der 30 Stunden am Start ist. Das heißt, auch das Kamerateam wechselt sich ab, sind vier Leute, die nur die Dokumentation beziehungsweise die, wir müssen es nämlich auch, das ist vielleicht noch ein interessanter Fakt, wir müssen es auch komplett, also jeden Meter videografisch festhalten, in welcher Form auch immer, als Proof nachher, wenn es
für den Weltrekord zählt.
Also es muss eigentlich immer irgendeine Kamera laufen und das geht natürlich gerade bei den, also beim Fahrradfahren ist das noch irgendwie machbar, da kann man dann mit dem noch mit irgendeiner E-Motorisierung nebenher rollen, auch hoch. Aber es gibt ja kaum Möglichkeiten, dann die Skipiste, also zumindest keine, die wir nutzen wollen, hochzufahren. Klar, ein bisschen mit Drohnen hinterher fliegen und so weiter und so fort, aber da müssen sich Leute natürlich auch abwechseln. Und da gibt es ein Viererteam und dann ja bestimmt nochmal vier, fünf Leute, die alles andere machen. Also unfassbar und auch unfassbar großartig, dass sich da Leute bereit erklären, ihre Freizeit zum Teil zu opfern, um uns da zu unterstützen. Ohne geht es nicht und das ist ja auch so ein bisschen die Message.
Ja. Wenn ihr sagt 25 bis 30 Stunden, eher 30 Stunden, dann ist wahrscheinlich auch nichts mit Schlafen.
Nee. Also Lars spricht von Powernap in der Gondel.
Nee. Also wenn wir die Everesting-Regularien befolgen, dann ist es eh so, dass man während des Everestings nicht schlafen darf. Mhm. Das heißt, wir könnten im extrem schnellen Wechsel in der Zone 2, in der Wechselzone 2 könnten wir uns schlafen legen. Letztendlich, wenn wir dann auf die Laufstrecke gehen, dürften wir auch nicht mehr schlafen, wenn wir sagen, dass wir dieses Everesting den Regularien nach erfüllen.
Wir werden das aber höchstwahrscheinlich mit Ohrfeigen lösen, dann
ja, ist auch gut.
In den Tritt zu kommen. Das passt, hat sich auch sonst schon sehr gut, hat sich als sehr gut herausgestellt im Training mit Lars Wiecher, das können wir da auch machen.
Wenn ihr jetzt so über euer Projekt sprecht und sich das irgendwie immer weiter so materialisiert und ist ja auch, ihr habt es für den 15. Juli, habt es ja angesetzt, plus minus ein paar Tage, je nachdem wie das Wetter ist, wächst auch so der Respekt vor der Herausforderung, die ansteht?
Ich glaube, der ist immer gleich hoch gewesen, also bei mir zumindest, aber man hat jetzt, wo es spezifisch wird und man so die ersten Sachen zurechtlegt und schon mal sich überlegt, welche Autos und wer sitzt wo, ist es natürlich sehr, sehr viel präsenter, aber die Anspannung war bei mir zumindest von vornherein relativ hoch, deswegen ist da kaum noch Steigerungspotenzial.
Ich hätte jetzt schon gesagt, also bei mir hat es sich schon entwickelt, am Anfang, als ich drüber gesprochen habe, war so, ja gut, hier machen wir mal kurz eine Langdistanz so ungefähr und 12 Stunden Radfahren habe ich schon mal gemacht, das Laufen werde ich auch noch nach Hause bringen. Nachdem wir dann vor Ort waren und das erste Mal absolviert haben und natürlich, wie Stefan hat gesagt, wir sind den Anstieg viel zu schnell hochgefahren. Da war einfach so, man muss es nur einmal machen, das ist was anderes. Und da hat sich schon so der Respekt dafür entwickelt und so die, ja, so das Ding, boah, was hat man sich da eigentlich aufgeladen und was steht da vor einem? Also so diese große Ungewissheit fühlt sich so ein bisschen an wie vor der ersten Langdistanz, finde ich, dass da wirklich so dieses Ding ist, boah, was erwartet mich diesen langen Tag über?
Aber auch wenn es schwer vorstellbar ist, überwiegt die Freude, weil es einfach landschaftlich und auch das ganze Setup, das wir da haben, so schön ist, dass man sich darauf freut, da wieder runterzufahren. Mhm. Das war wirklich fantastisch, die paar Tage, die wir da verlebt haben. Wir haben dann eine super Unterkunft bekommen mit Blick über die Berge und man hat wirklich richtig Bock drauf und ich freue mich einfach riesig drauf. Aber was du sagtest, es steigt so ein bisschen, weil die Reaktionen natürlich, je häufiger, jetzt spricht man natürlich auch in höherer Frequenz über das Thema und die Reaktionen sind immer gleich schockiert, ne? So eine Mischung aus Unverständnis und Schock, dass man so bei seinem Gegenüber in den Augen liest und in den zwischen den Zeilen, oder nicht mal zwischen den Zeilen, sondern sehr klar auch Feedback bekommt. Da merkt man schon, okay, das ist wirklich eine verrückte Nummer.
Und ihr macht das ja auch nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung, sondern auch noch aus einem anderen Grund.
Genau, das hat, also letztendlich, am Anfang war es halt wirklich nur so ein ganz kleines Ding, daraus hat sich jetzt halt schon was Größeres entwickelt und dann war eigentlich relativ schnell klar, wenn wir es auch irgendwie filmisch begleiten, dass wir sagen, dass da auf jeden Fall eine Message hinterstehen muss, gerade wenn man irgendwie sowas macht und ich selbst setze mich nebenbei auch noch für den zweiten Verein ein, den ich mal mitgegründet habe, wir für Yannick. Yannick war mein ehemaliger Zweierpartner, der sich das Leben genommen hat. Und der Verein setzt sich halt gerade dafür ein, dass eben dieses große Thema mentale Gesundheit, Depression raus aus dieser Ecke kommt, dass man die komplett verschweigt, also komplett Enttabuisierung vom Thema Depression, sondern wirklich, dass es so, dass man einfach offen darüber spricht, mentale Gesundheit. Wir haben jetzt gerade auch wieder das große Thema mit Alex Wander Zverev mitbekommen, der eben auf einer Pressekonferenz in Wimbledon einfach gesagt hat, dass er sich absolut leer fühlt und gerade überhaupt keinen Spaß hat. Und diesen Mut überhaupt an den Tag zu legen als jemand, der wirklich so im Fokus steht, das bedarf extrem viel. Und da kann man wirklich auch eigentlich nur Danke zu Alexander Zverev sagen, dass er das diese Bühne als prominenter Sportler nutzt. Und wir wollen halt auch einfach dafür Aufmerksamkeit schaffen und für den Verein, wir für Yannick halt pro gewonnenen Höhenmeter eine kleine Spende sammeln. Der Verein, richtet jedes Jahr wieder ein neues Symposium aus, auch mit hochkarätigen Rednern oder Referenten, wie zum Beispiel Olympiasieger Florian Menning aus dem Deutschlandachter, der selbst Psychologe ist und da sehr gut drüber referieren kann. Und da geht es halt wirklich darum, dass wir bei den Symposien das so hinbekommen, dass normale Menschen sozusagen so ein bisschen für dieses Thema sensibilisiert werden und mitbekommen, was kann ich dagegen tun? Also wie kann ich anderen Leuten helfen? Wie kann ich zum Beispiel erkennen, dass jemand eventuell erkrankt ist? Wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich auf jemanden Erkranktes treffe? Weil es ist ja nicht so, dass, also ansteckend ist es nicht, aber dennoch ist es so wie ein Husten oder Schnupfen. Jeden kann es treffen und es ist jetzt nicht irgendwie herunterzuspielen, dass es eben einfach nur eine Schwäche ist, sondern es ist halt eine ganz offizielle Krankheit. Und darum geht es, dass wir eben wirklich sagen, hier, schaut mal hin, wir wollen, dass jeder das weiß und wir ganz offen darüber sprechen können und eben auch eventuell Betroffenen die Chance geben wollen, zu sehen, okay, die zeigen das irgendwie und ich kann, vielleicht habe ich so diesen Mut, mich dadurch, weil ich das so sehe, anderen zu öffnen und zu wissen, okay, die nehmen das vielleicht an, wie als wenn ich Schnupfen habe und nicht so, als wäre ich, keine Ahnung, höchst ansteckend und könnte hier gleich alle umbringen, so ungefähr.
Dann hat Lars bei mir auch offene Türen eingerannt, was er auch sonst tut, aber in dem Fall gibt es auch bei mir einen sehr persönlichen Bezug. Mein Vater war auch stark depressiv und hat dann versucht, diese dunklen Phasen im Alkohol zu ertränken, was ihn am Ende des Durchlaufs sein Leben gekostet hat. Und deswegen ist es für mich auch ein sehr persönliches Thema. Ist in der Familie auch noch weiter verbreitet. Einer meiner besten Kumpels ist bipolar und auch stark depressiv. Ist im Dezember in die Klinik gegangen und hat sich da helfen lassen, weil er gar nicht mehr weiter wusste. Und wir alle wissen nicht, haben gar keine Vorstellung, wenn man jetzt überlegt, das ist nur die eigene Bubble, wie viele Kontaktpunkte man zu der Krankheit da schon hat, können wir uns alle vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie viele Leute wirklich morgens in ihrem Bett liegen und noch nicht wissen, wie sie ihre Schuhe ankriegen. Und das ist einfach unfassbar schlimm. Und das, was eigentlich noch viel schlimmer ist, das hat Lars gerade schon gesagt, ist, dass man das Gefühl hat, man darf darüber nicht sprechen. Also wir kommen, oder zumindest beobachte ich das so in der Elterngeneration und in der Generation unserer Eltern, dass das so ein Tabuthema ist. Ich finde, es hat sich deutlich gebessert. Also wir können immer nur von unserem Umfeld sprechen. Es hat sich deutlich gebessert. Es wird viel offener in jüngeren Generationen darüber gesprochen. Und das muss einfach aufgebrochen werden und sich hinzustellen, so wie mein Vater, und zu sagen, hier gibt es kein Problem, ist halt genau der falsche Weg. Und das muss man besprechen. Und sobald man darüber spricht, ist sehr, sehr spannend, kriegt man ein unfassbares Feedback. Wir haben so viel schönes und positives Feedback jetzt schon bekommen, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Und es wurde sich dafür bedankt, dass darüber gesprochen wird, weil es so ein bisschen, ja, man die Tür aufmacht, im wahrsten Sinne des Wortes, für viele, die gerne darüber sprechen wollen, aber sich bisher nicht getraut haben.
Also sportlich beachtenswert, von der Message beachtenswert. Lars, du hast auch angesprochen, es wird ein Dokumentarfilm gedreht. Wo kann man den dann gucken?
Da sind wir auch noch gespannt, aber sehr wahrscheinlich auch hier auf dem Kanal von Triathlon Insider, wenn alles richtig gut läuft. auch wenn der Film nicht gut läuft oder die gesamte Challenge nicht gut läuft, wird so sein, dass wir hier auf jeden Fall auf Triathlon Insider darüber berichten werden.
Sehr schön. Und dann als nächstes ein Everesting im Schwimmen?
Das war der erste Punkt, wo wir überlegt haben, ob wir die Distanz auch auf 8848 Meter packen. Dann habe ich gesagt, so lange möchte ich nicht schwimmen und außerdem ist es nicht mehr in der Langdistanz, in dem Rahmen der Langdistanz. Von daher haben wir das sehr schnell abgehakt. Und das große Problem war, ich habe keine Lachstreppe gefunden, die irgendwie annähernd die Höhenmeter mitbringt.
Aus der wir auch noch von einem ins andere Becken überhaupt springen könnten bei unseren Schwimmfähigkeiten. Richtig. Und das vorwegzumachen, bei unseren beider Schwimmskills ist das, glaube ich, keine gute Idee.
Dann belassen wir es bei der normalen Langdistanz. Lars, Stefan, vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg für euer Projekt.
Vielen Dank.
Dank, Jan.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.